Machen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar ging es ja konkret darum, dass wir neben dem Dateisystem auch Datenbanken unterstützen, die speziell für die Speicherung, also von großen Datenmengen gedacht sind. Und wir hatten ja so zwei Begriffe, nämlich das eine, die Datenbank, das sind effektiv die Daten mit einem Schema, wie was zusammengehört. Und der zweite Begriff waren ja das Datenbanksystem. Das sind einerseits die Datenbank, nämlich die Daten selbst, und dann natürlich auch so die Operationen, die für die Speicherung und für den Zugriff relevant sind. Und Operationen waren ja sowas wie Eintragen, Löschen, Suchen, Verknüpfen von Daten etc. Und wenn man sich jetzt so den logischen Aufbau mal kurz anschaut, dann schaut es bei einer Datenbank so aus: Ich habe auf der einen Seite so Anwendungsprogramme und habe auf der anderen Seite hier die Daten und zwischendrin habe ich dieses Datenbankmanagementsystem. Und diese Schnittstelle, das ist ja typischerweise, erfolgt es über dieses SQL, dieses Structured Query Language, mit Hilfe dessen man dann auf die Daten zugreifen kann. Das heißt, das Datenbankmanagement bildet dann diese SQL-Anfragen auf entsprechende Anfragen für die Datenbank zu. Wenn man sich als Beispiel hier so ein Dateisystem gegenüberstellt, dann habe ich natürlich hier auch auf der unteren Ebene die Datei und dann habe ich hier die Anwendung. Und die greift jetzt direkt auf die Datei zu. Und wenn ich noch eine zweite Anwendung habe, dann greift die auch direkt zu. Ich habe hier keine Anfrage jetzt im Sinne von SQL oder irgendwie eine Schnittstelle zwischendrin, sondern man greift hier direkt auf die entsprechenden Bits und Bytes in der Datei zu. Das bedeutet natürlich, wenn ich hier die Speicherstruktur ändere, weil ich andere Festplatten oder andere Möglichkeiten habe, dann muss ich das hier berücksichtigen in den Anwendungen. Da reicht es mir nicht in einer, sondern muss ich das in allen machen. Dagegen, wenn ich hier die Speicherung ändere, also es physikalisch mit der Ablage der Daten, aber das betrifft jetzt nicht so die Schnittstelle zu den Anwendungsprogrammen, dann bleiben die hier unverändert. Die nutzen genauso weiterhin dieses SQL, nur diese Abbildung auf die entsprechende physische Lagerung der Daten, das wird dann entsprechend von dem Datenbankmanagementsystem gemacht. Und das hat natürlich so den signifikanten Vorteil, dass ich hier an den Anwendungen nichts verändern muss. Und die bleiben dann effektiv gleich. So von den Funktionen, was macht so ein Datenbankmanagementsystem? Das ist jetzt einerseits die Gesamtheit der Programme für den Umgang der Daten, also hier effektiv die ganzen Operationen, die wir unterstützen, wie eintragen, löschen, suchen. Und dafür gibt es dann die entsprechenden Schnittstellen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, es trägt also dafür Sorge für eine sichere, einheitliche, aber auch eine Verwaltung persistenter, langlebiger Daten. Und das heißt natürlich auch so ein automatisches Backup. Und wichtig ist hier dieses Automatische. Das wird nicht manuell gemacht, sondern wird durch das Datenbanksystem automatisch realisiert. Und wenn beispielsweise ein Problem mit der Festplatte ist oder mit dem Speichermedium, dass dann entsprechend auch von dem Backup-Medium die Daten wieder neu eingespielt werden können. Und im anderen Fall ist es ja so, dass Sie ja typischerweise eigenständig Ihren Backup machen vom Filesystem. Sie kopieren eine Datei von einer Umgebung auf die nächste Festplatte und vergessen sie gelegentlich. Der andere Punkt ist natürlich auch, Sie können es automatisch machen, aber das geht dann immer nur dann, wenn auch das Zielmedium angeschlossen ist und Ihr Rechner damit in Verbindung steht. Das heißt, da gibt es relativ viele Unwägbarkeiten. Es handhabt diesen Datenaustausch zwischen der Datenbank und den Anwendungsprogrammen und das ist ja genau das, was dann über dieses SQL dann passiert. Verhinderung von unkontrollierten Zugriffen. Und da ist ein wichtiger Punkt dieser selektive Schutz. Und selektiver Schutz ist ja etwas, was Sie beispielsweise in Dateien nicht haben, sondern Sie können entweder eine Datei als Ganzes sperren oder den Zugriff erlauben, aber Sie können nicht Teile einer Datei sperren. Und wenn Sie die Daten getrennt handhaben wollen, dann müssen Sie effektiv hergehen und die Daten auf mehrere Dateien aufteilen. Hier ist es so, Sie können wirklich jedes einzelne Objekt schützen, das da drin ist. Und Sie können dann natürlich auch so einen Schutz auch machen, dass Sie beispielsweise sagen, eine Person wird durch folgende Attribute gegeben, nämlich Vorname, Name, Adresse, dann Geburtsdatum, Gehalt und so weiter. Und da könnten Sie natürlich sagen, von der Buchhaltung, die dürfen alles sehen. Dagegen von anderen Personen dürfen vielleicht die Namen, Vornamen und Adresse sehen, aber nicht das Geburtsdatum und den Gehalt. Sie können also da das ganz gezielt entsprechend sperren. Und wichtig ist hier so, dass es eine effiziente Zugriffsmöglichkeit gibt, weil die Zielsetzung ist, wir wollen ja viele Daten verwalten. Und also nicht nur ein paar hundert Daten, sondern wirklich relativ große Mengen an Daten. Und trotzdem soll der Zugang sehr schnell sein. Und wenn man sich so Beispiele aus der Realität anschaut, dann ist so, natürlich von der Uni kennen Sie das ganze Jahr, dass Sie und haben da mit einigen zu tun. Nämlich das eine ist natürlich hier TUM Online. Ein weiteres wäre ja auch hier Moodle, wo elektronisch die Daten von den Vorlesungsunterlagen abgelegt werden, TUM Online für Prüfungsanmeldungen, für Bewerbungen, Immatrikulation und so weiter. Und damit verbunden sind ja auch so die entsprechenden Zeugnisausstellungen. Ein anderer Teil wäre natürlich also Datenbank von der Fluggesellschaft. Da haben Sie auch sehr viele an Informationen, ob das jetzt Flugstrecken sind, Flugzeugtypen, Personal, Piloten. Dann können Sie natürlich sagen, Piloten, der darf nicht alles fliegen, sondern nur bestimmte Flugzeugtypen. Dann aber auch die Flugbuchungen, mit denen man als Kunde zu tun hat, Einsatzplanungen, Wartefristen, Gehaltsabrechnungen, Passagierlisten und so weiter. Das ist ja alles eng damit verbunden. Und das wird typischerweise in Datenbanken verwaltet, wobei natürlich die Daten miteinander verknüpft sind und gekoppelt sind. Das heißt, Sie gehen nicht her und sagen, ach, da habe ich jetzt die Wartungsabteilung, die macht genau das. Dann habe ich die Abteilung, die die Flugbuchungen macht, die verwaltet das. Und das alles sind getrennte Daten. Das ist sehr schwierig zu handhaben, weil wenn Sie an der einen Stelle ein neues Flugzeug bekommen, Sie haben eine neue Flugstrecke, dann müssen Sie das natürlich in allen verschiedenen Facetten halt berücksichtigen. Die Anforderungen, die damit verbunden sind, so ein Datenbanksystem, ist so wichtige Punkte sind natürlich so die Probleme Redundanz. Also hier Redundanz sind so wichtige Probleme. Das bedeutet, wenn die Daten mehrfach gespeichert sind, weiß nicht, ob Sie schon auch mit solchen Sachen konfrontiert waren. Sie haben Ihren Telefonanbieter, haben Ihre Adresse, behalten die gleiche Telefonnummer, melden Ihre neue Adresse und dann gibt's bestimmte Sachen, Werbematerial oder irgendwas wird immer noch an die alte Adresse geschickt, die Rechnung kommt an die neue Adresse und Sie rufen an, Sie rufen zweimal an, dreimal an, viermal an. Es ist trotzdem immer noch, bestimmte Sachen kommen immer noch an die alte Adresse. Das heißt, das hängt damit zusammen, weil Daten, wie beispielsweise Ihre Adresse in der Datenbank mehrfach gespeichert ist. An einer Stelle wird es geändert, an der anderen wird es vergessen. Dann hier die Datenintegrität. Ein ganz einfaches Beispiel ist so, es gibt die generelle Festlegung, wie in den 90er Jahren, wir kriegen 9 Postleitzahlen. Und jetzt müssen natürlich die entsprechenden Zuordnungen von Stadt zu Postleitzahl geändert werden. Und Postleitzahl und Stadt müssen zueinander passen. Das heißt, die Daten, die müssen zueinander passen, die müssen konsistent sein. Und ein anderes Beispiel ist so die Datenintegrität, wäre also sowas wie das Alter. Wenn Ihre Person eingetragen wird, ja, dann war den eintragenden Personen, war noch nicht ganz, hatte nicht die Informationen, wie alt sie sind. Und die Daten kriegt sie erst später. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass das Alter ein positives Alter ist. Dass da nicht ein negatives Alter drin steht, dass einer also -10 Jahre oder -20 Jahre alt ist. Also hier, solche Sachen fallen unter Datenintegrität. Und dann natürlich hier Zugriffsschutz, das ist ja auch so ein wichtiges Problem, das gehandhabt werden soll. Und das ist jetzt in Verbindung mit dieser Kontrolle von Daten, das damit verbunden ist. Hier, man geht davon aus, man will keine verstreuten privaten Daten, sondern die Daten sollen alle mehr oder weniger so an einem Ort sein, die zusammengehören. Also es gibt schon viele Daten, aber die Zielsetzung ist, das, was zusammengehört, soll auch möglichst gemeinsam gespeichert werden. Und damit hat man natürlich den Vorteil, wenn man Änderungen macht, dass man die Änderungen nur an einer Stelle machen muss und nicht nur jetzt hat überall nachschauen muss, gibt's nur irgendwo was in meiner Datenbank, was vielleicht derzeit geändert werden müsste, weil es zu der Person gehört. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist, wenn neue Anwendungen entwickelt werden, die sollen mit der existierenden Datenbank arbeiten können. Und zwar ohne die Datenbank zu ändern. Klar, wenn Sie natürlich sagen, gut, wir erfassen neue Daten, dann müssen Sie natürlich die Datenbank aktualisieren. Aber man kann das natürlich dann so gestalten, dass die alten Anwendungen, die die neuen Daten nicht brauchen, dass die weiterhin ohne Änderung funktionieren. Dann Querauswertungen. Das läuft oft unter dem Begriff, also hier Data Mining. Und das kann natürlich positive oder negative Auswirkungen haben. Ein ganz typisches Beispiel, das schon früh gemacht worden ist in Supermärkten, wo dann festgestellt worden sind, welche Produkte werden zusammen miteinander gekauft. Und da gibt's natürlich so die offensichtliche Sachen. Da gibt's aber dann eher auch so nicht offensichtliche Sachen. Und beispielsweise bei den großen Supermärkten USA wurde festgestellt, also Babywindeln und Bierkästen wurden oft gemeinsam gekauft. Hat an sich nichts damit zu tun, hat sich nur herausgestellt, dass so an den Wochenenden die Familie oder die Leute mit dem großen Auto zum Einkaufen gehen, die Packen von den Windeln brauchen relativ viel Platz, die Kästen fürs Bier brauchen relativ viel Platz und es kam dann daher, dass dann diese Sachen gemeinsam gekauft worden ist. Konsequenz war dann natürlich im Supermarkt, dass diese Produkte relativ nah aneinander platziert worden sind. Das heißt, dass die nicht im einen Eck die Windeln und im anderen Eck, also hier das Bier, gelagert worden sind, sondern dass die relativ nah miteinander im Supermarkt in den Regalen stehen. Wäre jetzt nicht etwas, wo man sofort drauf gekommen ist. Wo es eher so auf die Data Mining auf eine kriminelle Art gemacht wird, wird er mit den neuen modernen Möglichkeiten wie Social mit sozialen Netzwerken, Posten von Fotos etc., die dann zum Teil ja alle GPS getaggt sind und wo man dann natürlich auch hergehen kann, das rauszufinden, wer sich hinter einer Person verbirgt, ist relativ leicht herauszufinden. Dann gibt es natürlich andere Datenbanken, die Wohninformationen speichern, wo jemand wohnt konkret. Dann gibt es natürlich auch entsprechende lokale Informationen, nämlich in dem Sinne, wie viele Personen jetzt momentan in dem Apartment wohnen, wo man feststellt, aha, der wohnt alleine, jetzt geht's los, der postet irgendwo in Florida, wohnt aber in Chicago, postet dort, dass er da jetzt einen tollen Urlaub macht, tolle Strandbar etc. Auf der anderen Seite machen sie natürlich jetzt Data Mining, stellen fest, okay, das ist ein guter Kandidat, dass er nicht zu Hause ist und damit ist es ein interessantes Objekt, wo man einsteigen könnte, weil kein Besitzer zu Hause ist. Und da gibt es natürlich relativ viele Möglichkeiten, auch solche Querverweise, nämlich einfach so Querausweitungen über verschiedene Datenbanken hinweg zu machen. Oder auch Einkäufe, dass man feststellt, wo nutzt jemand seine Mastercard, dann können Sie feststellen, der ist jetzt in Urlaub irgendwo in Florida, damit ist in seinem Apartment eine gute Chance, dass da keiner da ist. Außer, klar, kann natürlich sein, dass jemand jetzt halt so während der Zeit von den Freunden drin wohnt. Aber das sind solche Sachen wie Querauswertungen, wo sie so Beziehungen herstellen zwischen Daten und die nicht in einer Datenbank gespeichert sind, sondern in mehreren. Dann Erweiterung, Anpassung von der Datenbank, nämlich, dass sie hier zusätzliche Sachen mit reintun können, wenn sie sagen, gut, jetzt bräuchten wir eigentlich noch zusätzliche Informationen für unsere Anwendung. Die Eliminierung der Redundanz, habe ich gesagt, möchte man gerne machen. Beispielsweise, wenn man die Adresse mehrfach hat, man will sie nur an einer Stelle ändern. Und damit vermeidet man natürlich Inkonsistenzen in der Datenbank. Wichtig ist so, dass der Datenbankadministrator so die zentrale Verantwortung hat. Dass also nicht mehr der einzelne Nutzer von einer Anwendung Verantwortung drauf hat, sondern der kann über die SQL-Befehle Daten eintragen, Daten auslesen. Das heißt, das kann er natürlich schon machen, aber er kann nicht das Schema ändern, wie die Daten gespeichert werden, sondern er kann neue Objekte, Personen eintragen oder auch vorhandene auslesen. Ein weiterer Punkt hier, die Kontrolle der Integrität, das ist ja hier so das automatisierte Zugriffskontrolle, als ich vorher schon gesagt habe, wobei hier der Datenschutz auf Objekt- oder Attributebene stattfindet. Dann Überprüfung der Richtigkeit der Daten, ja, zum Beispiel kein negatives Alter, also hier zum Beispiel kein negatives Alter, oder was man natürlich auch sich vorstellen könnte, beispielsweise wenn Sie Kundennummern vergeben, dann wollen Sie natürlich nicht, dass eine Kundennummer mehreren Kunden, unterschiedlichen Kunden zugeordnet ist. Jetzt kann man natürlich hier mit dem Datenbanksystem von der Datenbankintegrität kann es überprüfen, ob beispielsweise eine Kundennummer schon an einen anderen Kunden vergeben worden ist. Und wenn man das eintragen will, dann kommt es mit einer Fehlermeldung und sagt, okay, die Nummer ist bereits vergeben. Dann kontrollierten Mehrbenutzerbetrieb, und da, dass sich also mehrere Nutzer nicht gegenseitig stören, und da geht es darum, so automatisiert Sperren setzen. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Personendatenbank haben und Sie wollen von einer Person die Adresse ändern, dann kann vom Datenbanksystem, wenn Sie da jetzt Schreibbefehle drauf ausführen, und es kann ja sein, dass das nicht in einem Befehl geht, sondern die Adresse besteht ja aus der Postleitzahl, die Adresse besteht aus der Stadt, dann der Straße, der Nummer und so weiter. Das heißt, es sind ja mehrere Teile, aus denen so eine Adresse zusammengesetzt ist. Jetzt kann natürlich hier das Datenbanksystem dieses Objekt, nämlich die Person, sperren, und in der Zeit können Sie dann entsprechend auch die Adresse als Ganzes dann ändern. Und im anderen Fall kann es natürlich sein, wenn es nicht gesperrt ist, dann könnte eine andere Person drauf zugreifen, könnte das lesen, könnte dann vielleicht inkonsistente Daten lesen im Sinne, die Stadt zeigt bereits auf die neue Adresse, die Straße zeigt noch auf die alte Adresse. Das heißt also, hier Straße und Stadt passen gar nicht zusammen. Oder es könnten zwei Personen wollen gleichzeitig irgendwas ändern, und das könnten sie dann, aber wenn ich Sperren setze, dann passiert mir das nicht. Und diese Sperren, die setzen nicht jetzt die Personen, also die Nutzer, sondern die setzt dieses Datenbanksystem automatisiert. Gut, leichte Handhabbarkeit, das ist so, geht ja speziell über diese Sprache, also hier diese Structured Query Language, die wurde schon vor langer Zeit standardisiert. Und die kann man einerseits als Nutzer, also als Person nutzen. Das ist aber auch etwas, was Anwendungen nutzen können, um Daten aus einer Datenbank herauszuholen bzw. reinzuschreiben. Das heißt also hier, ich habe hier so eine Schnittstellensprache, die sowohl Menschen nutzen als auch Programme, die mit den Daten arbeiten wollen. Und ein wichtiger Punkt ist also hier die Organisation und Speicherung von den Daten sind unabhängig von den Anwendungen. Also hier die speziell auch unabhängig von spezifischen Geräten. Also hier Geräte, ob die Daten auf einer Festplatte gespeichert sind, ob sie auf Bändern gespeichert sind, ob sie im Hauptspeicher gespeichert sind. Das ist alles hier unabhängig bezüglich von den Anwendungen. Die sehen das gar nicht, sondern die interagieren nur mit dem Datenbanksystem. Gut. Der nächste Punkt, der uns interessiert, wie ich jetzt hier mal so eine Datenbank entwerfe, wie man da so vorgeht. Und auf der einen Seite habe ich ja meine reale Welt, was wirklich so alles ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass ich mit meiner Datenbank oder mit meinem Datenbanksystem will ich ja nicht die gesamte reale Welt modellieren und da reinspeichern, sondern nur einen Teil davon. Und wichtig ist jetzt hier so, meine Datenbank, die soll halt genau diese Daten von meiner Mini-Welt, die ich speichern will, auch enthalten. Und da macht man natürlich als erstes hier so ein Modell. Und mit dem Modell, das bedeutet, ich vereinfache meine Mini-Welt. Und Vereinfachung heißt, ich lasse sozusagen die irrelevanten Daten weg. Also hier irrelevante Daten werden also hier nicht berücksichtigt. Und irrelevante Daten, das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, mit einer Datenbank für eine Bank, da interessiert mich jetzt nicht, was der Berater oder der Kunde für eine Haarfarbe hat, was der für eine Schuhgröße hat, das interessiert uns alles nicht. Interessiert uns, wie das Einkommen ist, es interessiert uns, wo er wohnt und vielleicht interessiert uns natürlich auch so das Alter, nämlich ob er schon geschäftsfähig ist, also über 18 ist oder nicht. Und wichtig ist jetzt so, wir versuchen so ein Modell aufzustellen und damit bekomme ich also hier so eine Grundlage für meine Datenbank. Also hier, das wird die Grundlage für die Datenbank. Und auf der anderen Seite ist, wenn ich die Daten aus dem Modell hier beziehungsweise aus der Datenbank lese, dann kann ich damit Aussagen in meiner Mini-Welt treffen. Beispielsweise, wenn ich also hier die Verkaufszahlen drin habe von meinen Windeln, dann kann ich natürlich hier in meiner realen Welt Aussagen darüber treffen, wie viel muss ich pro Woche bestellen, wie viel habe ich noch auf Lager und so weiter. Und wenn man jetzt hat, wichtig vielleicht auch noch hier, wenn ich hier so eine Abstraktion mache, dann muss ich natürlich als Designer oder Entwickler immer abwägen, ist das jetzt irrelevant oder ist es nicht doch relevant? Weil, wenn ich zu stark abstrahiere und möglicherweise auch wichtige Sachen weglasse, dann ist mein Modell der Mini-Welt nicht mehr korrespondiert, nicht mit meiner realen Mini-Welt, wie ich mir das vorstelle, weil ich einfach viel zu viel weggelassen habe. Also deshalb ist es wichtig, so beim Design zu sagen, ist es wichtig, brauche ich das nicht? Und das muss ich dann natürlich für die entsprechenden Objekte entscheiden und muss ich dann natürlich auch für die Attribute zu den Objekten entscheiden. Dann, wie entwirft man das Ganze? Hier, das ist jetzt einfach mal so schrittweise dargestellt und wir machen natürlich die einzelnen Schritte. Und das ist auch etwas, was in den Übungen auch behandelt wird. Also am Freitag ist keine Übung. Okay? Weiß ich nicht, weil da Georg Roh auch, der wollte am Freitag, kommenden Freitag, Klausureinsicht machen. Und da haben wir festgestellt, da ist aber Karfreitag. Da gibt es natürlich keine Klausureinsicht und da gibt es auch keine Übung. Also, so diese fünf Schritte. Einmal, ich erstelle das Modell der Daten und das sind also hier meine Objekte oder wir nennen es auch Entitäten. Und was wären also so Entitäten? Ein Kunde, ein Bankkonto. Das heißt also, Entitäten sind nicht notwendigerweise Sachen, die ich anfassen kann, sondern es können auch irreale, also virtuelle Dinge sein. Und was mir natürlich auch interessiert, die Beziehungen zwischen diesen Daten. Nämlich beispielsweise, dieses Bankkonto gehört einem Kunden. Also ich habe hier Beziehungen zwischen zwei Daten. Und damit entsteht konkret hier so ein ER-Modell und das ist ja etwas, was auch in den Übungen eingeübt wird, wie man sowas macht. Wenn ich jetzt halt hier dieses ER-Modell habe oder dieses Datenbankmodell oder Datenmodell, das ist ja die Grundlage für meine Datenbank. Und das kann ich jetzt abbilden auf eine Menge von Tabellen. Also meine Datenbank ist typischerweise eine Menge von Tabellen. Das heißt also hier, das entspricht meiner Datenbank. Und damit habe ich jetzt hier mal so eine Möglichkeit, Daten zu speichern in diesen Tabellen. Das sieht dann so ähnlich aus wie ein Spreadsheet, wie so eine Tabellenkalkulation. Nur habe ich nicht nur eine, sondern eine ganze Menge von diesen Tabellen. Und da gibt es eine Tabelle für Kunde, da gibt es eine Tabelle für Konto. Und Tabelle für Konto, was kann das haben? Das kann beispielsweise als zusätzliche Attribute drin haben, nämlich was ist der Kontostand, was ist der Wert für den Überziehungskredit, was ist beispielsweise die Prozentzahl, die Überziehungszinsen, was ist die Kontonummer und so weiter. Das wären also so beschreibende Merkmale. Jetzt geht es darum, der nächste Schritt wäre Normalisierung. Und da geht es jetzt darum, Redundanzen zu entfernen, weil ich habe jetzt eine Menge von Tabellen und in jeder Tabelle habe ich dann entsprechende Daten drin. Und da kann es mir natürlich sein, dass die Postleitzahl von dem Kunden an verschiedenen Stellen gespeichert ist. Und dann überlegt man sich, ist das wirklich notwendig? Oder kann ich das Ganze nicht durch Umstrukturierung von meinem Datenmodell beziehungsweise von meinen Tabellen so ändern, dass meine Postleitzahl nur mehr einmal gespeichert wird? Werden wir auch sehen, wie man sowas machen kann. Und dann kann ich jetzt hergehen und Daten eintragen. Wichtig ist hier, bis hier geht es nur ums Datenmodell beziehungsweise Datenbankschema. Das heißt, bis hier 1, 2, 3, da habe ich noch keine echten Daten drin, sondern was ich drin habe, das ist so der Entitätstyp Kunde. Ich habe nicht den Kunden Meier, Müller, Schmidt drin, sondern ich habe diesen Typ Kunde drin. Ich habe diesen Typ Bankkonto drin. Nicht ein einzelnes Bankkonto mit den entsprechenden Werten für die Merkmale, sondern nur den Typ Bankkonto und so weiter. Hier, da trage ich jetzt ganz konkrete Werte für Entitäten ein. Also ich fülle meine Tabellen mit Daten. Und dann kann ich natürlich jetzt hier entsprechende Abfragen machen, nämlich Sichten von den Daten in den Tabellen, dass ich sage, welche Kunden wohnen in der Gabelsberger Straße? Oder welche Kunden wohnen jetzt in einem Stadtteil in Freising? Das heißt also hier, ich kann ganz konkret derzeit Abfragen stellen und die beziehen sich derzeit auf diese konkreten Daten. Die einzelnen Schritte, die habe ich jetzt nur mal so aufgelistet und würde jetzt hier an der Stelle nicht mehr dazu sagen, weil wir hier jetzt in der Folge konkret auf die einzelnen Sachen hier eingehen würden. Und hier zunächst also mit einem Datenmodell, was man da also drunter versteht. Jedes Datenbanksystem hat ein Datenmodell, das damit verbunden ist. Und das ist ein Formalismus, der auf der einen Seite die Datenobjekte beschreibt und deren Struktur und dann zusätzlich hier die Operationen, die hier erlaubt sind. Und wenn man hier das Ganze so konkret hier anschaut, dann habe ich auf der einen Seite die Daten der realen Welt. Dann habe ich ja hier die Repräsentation, also hier Repräsentation der Daten in Datenbank und ich habe natürlich hier eine Abbildung. Und das Ganze erfolgt hier mit meinem Datenmodell. Und was mit dem Datenmodell beschrieben wird, das sind also hier die Struktur und die Beschreibung sowie die Operationen. Aber was nicht beschrieben wird, ist das zeitliche Verhalten. Ich habe hier keine Information drin, wann das eingetragen wird, welche Tasten ich drücken muss, um das einzutragen. Das sind alles Punkte, die sind nicht in dem Datenmodell hier mit drin enthalten. Ich habe auch keine Abläufe oder die entsprechenden, wie das vor sich geht, dass ich hier diese Abbildung hier durchführe, sondern ich sage hier, wie ein Kunde in der Realität ausschaut und wie schaut der Kunde repräsentiert im System, das heißt in der Datenbank und damit im Rechner aus. Und jetzt gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Da gibt es einmal dieses ER-Modell, Entity-Relationship-Modell, dann gibt es das objektorientierte Modell und da gibt es noch so ein älteres, das hierarchische Modell. Wir lernen jetzt in Beziehung mit Datenbanken das ER-Modell kennen. Und später ist es so, dass man auch bei der Programmierung mit der objektorientierten Sprache, werden wir auch das objektorientierte Modell kennenlernen. Und das sind so die wichtigsten Modelle, die hier in der Informatik, sei es bei der Programmierung beziehungsweise bei Datenbanken, eine große Rolle spielen. Jetzt mal nur das ER-Modell, das wird auch in den Übungen entsprechend behandelt, ist auch so, dass man da sagen kann, das waren eigentlich immer Sachen, die auch dann in der Klausur mal gefragt worden sind. Und hier bei dem ER-Modell habe ich auf der einen Seite Entities. Das sind die Objektinstanzen. Und diese Objektinstanzen, gleichartige Objektinstanzen, kann ich zu Entity-Typen zusammenfassen. Und das sind also hier ein Entity-Typ, wie beispielsweise hier Kunde. Ein Kunde, der hat Attribute. Was wären so Attribute? Name. Dann hier Adresse, nämlich wo er wohnt. Das sind alles so Beispiele. Ich habe, wenn ich jetzt so ein Modell habe für eine Bücherei, wo Kunden Bücher ausleihen können, dann habe ich natürlich ein Entity, auch Buch. Und da hätte ich also dann solche Sachen wie einen Buchtitel, den Autor, dann könnte natürlich auch Erscheinungsjahr und so weiter als Attribut haben. Das wären so Attribute für ein Buch. Jetzt ist natürlich so, dass ich nicht nur diese Entities alleine habe, sondern ich habe auch Beziehungen zwischen diesen Einzelnen. Nämlich, ein Kundiger kann Bücher entleihen. Und die Beziehung, die zwischen dann einem Entity-Typ Kunde und Buch besteht, stelle ich also auf diese Art und Weise dar, hier nämlich mit dieser Raute. Und zusätzlich habe ich diese Kardinalitäten. Und jetzt habe ich hier dieses 1 zu N. Und was heißt jetzt hier dieses 1? Dann kann man also hier sagen, ein Buch kann nur von einem Kunden ausgeliehen werden. Das ist genau dieses Einem. Jetzt habe ich hier dieses N. Was bedeutet das? Hier, ein Kunde kann N Bücher ausleihen. Jetzt ist hier so, N ist einfach eine Repräsentant für mehrere. Das heißt, hier bei N steht nicht jetzt 10. Gut, da gibt es natürlich andere Beziehungen, wie so die Minimum und Maximum. Dann würde ein konkreter Wert drinstehen. Aber wenn Sie hier nur N haben, dann ist es so wie in der Mathematik, dass Sie sagen, hier haben wir N Bücher. Dann würden Sie nicht sagen, ja, ich habe genau 1000 Bücher, sondern Sie haben N Bücher. Und genauso bedeutet das hier, ein Nutzer oder ein Kunde kann N Bücher ausleihen. Da gibt es einen Kunden, der leiht 2 Bücher aus. Da gibt es einen Kunden, der leiht 1 Buch aus. Da gibt es aber einen Kunden, der leiht vielleicht 20 oder 30 Bücher aus. Also hier das N steht einfach für sowas wie mehrere. Und dieses Modell, das Sie damit hier haben jetzt mit den Entities und mit den Beziehungen zwischen den einzelnen Entities, also hier diese Relationships, ist so, dass Sie dann einmal das so als grafisches Hilfsmittel verwenden, und zwar als grafisches Hilfsmittel für die Kommunikation zwischen dem Datenbankdesigner und dem Kunden und dem Auftraggeber. Also die können natürlich hier das als Grundlage hernehmen, und der Datenbankdesigner kann sagen, ach, so habe ich Sie jetzt verstanden, modelliert das Ganze, und dann schaut sich der Auftraggeber das an und sagt, ah ja, das stimmt, oder hier fehlt noch eine Beziehung zu einer anderen Entität. Das heißt, das Ganze ist nicht ganz vollständig. Und das Wichtige ist hier, diese reale Welt, also diese Mini-Welt, die beschreibe ich jetzt hier durch diese Objekte, und die Objekte, das sind ja meine Entities, und durch die Beziehungen, das sind meine Relationships. Und damit habe ich jetzt dieses konkrete ER-Modell aufgestellt, mit das die Grundlage für meine Datenbank ist. Und dieses Datenbankschema ist dann so, alle Daten passen dann konkret, entweder ich habe dann nur Kunden oder ich habe Bücher. Aber ich habe hier beispielsweise, wenn ich nur das als Grundlage hernehme, dann habe ich keine Modellierung der Angestellten, beispielsweise der Bibliotheksangestellten. Die kommen in meiner Datenbank nicht vor. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte das Ganze auch haben und ich möchte wissen, wer das ausgeliehen hat, und zwar welche Person von der Bibliothek, da müsste ich also hier noch sozusagen einen Bibliotheksangestellten haben und der müsste dann mit der Entleihe in Beziehung gebracht werden. Nämlich, wo man sagt, der Bibliotheksangestellte Müller, der hat dem Kunden Meyer das Buch Harry Potter oder was ausgeliehen. Also hier, da könnte man natürlich dann nochmal, müsste man die entsprechenden zusätzliche Entität einbringen. Was Sie hier schon sehen, ich schreibe hier Kunde allgemein, aber habe hier Entity oder Objekt hingeschrieben. Mir geht es jetzt darum zu sagen, alle gleichartigen Entities oder Instanzen fasse ich zu Entity-Typen zusammen. Und das ist jetzt halt hier so, wenn Sie das Bild hier anschauen, dann kann man hier sagen, das hier ist so eine Entity oder ein Objekt, nämlich hier natürlich der Josef Meyer oder der Ernst Schmidt, der eine wohnt in München, der andere in Dachau, der hat ein Buch Informatik ausgeliehen, der hat ein Buch Mathematik ausgeliehen. Das sind also hier, ich habe eine ganze Menge von Entleihvorgängen. Und jetzt ist natürlich so, dass man hier sagt, bei meinem Datenbankschema interessieren mich nicht die einzelnen Vorgänge, sondern ich abstrahiere das Ganze und fasse das zusammen. Dann habe ich hier, das hier ist ein Entity-Typ. Das hier ist auch ein Entity-Typ. Ich habe hier effektiv zwei Entities dann, nämlich den Josef Meyer, der gehört da dazu, und den Ernst Schmidt. Und auf die Art und Weise habe ich bei der Datenbankmodellierung, bewege ich mich auf der Ebene. Bei der Eintragung von Daten in die Datenbank bewege ich mich auf der Ebene. Also hier der Datenbankmodellierer, der interessiert sich nur für das und für alle entsprechenden Attribute, die da eine Rolle spielen. Jetzt geht's. Wichtig ist jetzt halt, wie kann ich einen einzelnen Kunden eindeutig identifizieren? Also hier eindeutiges Identifizieren eines Kunden. Kann ich Vorname, Nachname hernehmen? Naja, schauen Sie ins Telefonbuch, da gibt es gerade genug, wo eine Überlappung ist. Das heißt, das kann ich nicht hernehmen. Ich könnte natürlich sagen, ich nehme Vorname, Nachname und Adresse, wo jemand wohnt. Da können Sie natürlich Pech haben. Ich kannte mal jemanden, die waren weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendwas. Die hatten denselben Vornamen, hatten den identischen Nachnamen, haben in derselben Adresse gewohnt, haben im selben Stockwerk gewohnt. Und der Postbote hatte dann immer so die Schwierigkeit, er hat die Post, die die beiden Frauen bekamen, per Random verteilt. Also bei manchen Sachen wusste er, also die eine Person kriegt immer von die Post von daher, die andere von daher. Das hat er mit der Zeit so gelernt. Wenn was Neues gekommen ist, hat er es per Random verteilt. Hat mal so einen Teil da reingeworfen, einen Teil da rein, weil er effektiv nicht wusste, an wen das ging. Auch wenn die draufgeschrieben haben, auf welchem Flur das war, hat ihm nichts genutzt, weil sie beide auf demselben Flur gewohnt haben. Das ging dann so ein Jahr, dann ist die eine ausgezogen, weil irgendwie waren sie es dann auch leid, dass die andere ständig auch immer die Post von der einen bekommen hat. Gut, also Name, Vorname, Adresse ist nicht notwendigerweise ausreichend. Und was man hier natürlich nimmt, ist die Kundennummer. Das ist etwas, was jeder Kunde eindeutig bekommt. Und diese Kundennummer, die darf nicht mehrfach vergeben werden. Dasselbe habe ich hier mit den Büchern. Ich vergib hier eine Inventarnummer. Und diese Inventarnummer, oder ich könnte hier auch so die ISBN-Nummer vergeben, die auch eindeutig ist. Aber da könnt ihr natürlich sagen, hoppla, das reicht natürlich nicht. Wenn Sie in die Bibliothek hier, in die Uni-Bibliothek gehen, da gibt es unter Umständen mehrere Exemplare vom selben Buch. Dann ist zwar die ISBN-Nummer identisch, aber ich habe hier 5 Bücher, die unterschiedlich sind. Aber die ISBN-Nummer ist hier die gleiche. Das heißt, ich müsste hier zusätzlich noch so eine zusätzliche Nummer hier geben, wie Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3. Das heißt, dann müsste ich das Ganze hier so als Kombination verwenden. Und diese Festlegung hier, Kundennummer, das ist jetzt hier etwas, womit Kunde oder hier in unserem Fall jetzt hat Bücher eindeutig identifiziert werden können. Und das bezeichnet man hier als Schlüssel. Und auf diese Weise kann ich eine Entity eindeutig identifizieren. Das Ganze kann ein Attribut sein, beispielsweise jetzt wie die Kundennummer, oder wie Sie gesehen haben, bei dem Buch kann das aus mehreren Attributen bestehen, wie beispielsweise die ISBN-Nummer und die Exemplarnummer. Ich habe also hier, kann mehrere miteinander kombinieren. Aber wichtig ist, ich kann eindeutig jede Entity identifizieren. Und beim Kunden wäre das also hier beispielsweise die Kundennummer. Wichtig ist hier so, also man bezeichnet das Ganze hier als Primärschlüssel. Typischerweise ist so, wenn Sie zurückgehen, dann ist es das hier, dass Sie sagen, ein Attribut des Primärschlüssels wird hier unterstrichen und damit markiert, dass es der Primärschlüssel ist. Was weiß ich sonst noch zu dem Schlüssel, gut, haben wir schon gesagt, kann aus mehr als einem Attribut bestehen. Die Festlegung geschieht während der Modellierung, nicht jetzt bei der Eintragung, sondern das ist ein essentieller Teil von der Modellierung. Falls man kein Attribut hat, das eindeutig ist. Das heißt, Sie haben nur Name, Vorname, Adresse. Gehen Sie her und definieren so ein künstliches Attribut. Und ein künstliches Attribut ist hier so eine fortlaufende Nummer, wie beispielsweise diese Kundennummer. Und wenn Sie hier Microsoft Access nehmen, dann gibt es hier so einen Datentyp, Autowert, hat nichts mit Auto zu tun, sondern automatisch. Und das ist jetzt, bedeutet es, wenn Sie eine neue Instanz, ein neues Objekt oder eine neue Entity eintragen, wird automatisch diese Nummer inkrementiert. Und da kann es natürlich sein, dass ein Objekt oder ein Entity gelöscht wird, aber trotzdem wird mit Autowert immer wieder die nächsthöhere verwendet. Das heißt, man geht nicht wieder zurück. Problem bekommt man nur dann, wenn ich sozusagen einen Überlauf habe. Das heißt also, wenn für den Autowert, hängt es ja davon ab, wie viele Zahlen sehe ich vor. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, wie groß ist mein Autowert? Was ist meine größte Zahl? Das könnte natürlich sein, die ist 2 hoch 32. Jetzt kann jemand sich überlegen und ausrechnen, wie viele Objekte kann ich eintragen, bevor ich dann einen Konflikt bekomme und wieder bei 1 anfange. Es ist eine relativ große Zahl. Und die Frage ist, ob Sie so viele Sachen in der Datenbank drin haben. Also hier wichtig auch, das wird durch Unterstreichung gekennzeichnet. Und nochmal hier, jede Entity-Typ hat einen Primärschlüssel. Also das ist ein essentieller Teil. Das Entsprechende kann ich natürlich auch machen für meine Beziehungen, nämlich für meine Relationships. Und da ist ja auch so, wo ich gesagt habe, ich habe eine Beziehung zwischen den beiden hier, habe eine Beziehung zwischen den beiden hier. Es tritt immer wieder Entleid auf. Und jetzt kann ich natürlich sagen, hier, ich kann Beziehungen vom selben Typ zusammenfassen und damit bekomme ich sozusagen das Pendant zu Entity-Typ. Ich bekomme sowas wie einen Relationship-Typ. Und der Punkt ist hier, dass ich sage, ein Entity-Typ kann mehreren Relationship-Typen zugeordnet sein. Das ist genau das hier, dass ich sage, der Entity-Typ E1 kann mit dem Entity-Typ 2 in Beziehung stehen. Also hier mit R kann ich, und das ist wie so eine Mengenangabe, ich habe hier eine Beziehung zwischen den Entity-Typen E1 und E2. Das ist jetzt relativ abstrakt und jetzt kann man sich das mit den Kardinalitäten mal so vorstellen, nämlich diese 1:1 Beziehung. Und mal überlegen, wo ich mir das hinzeichne hier. Dann kann ich natürlich sagen, hier Student. Ich kann einen anderen Entity-Typ Matrikelnummer haben. Und jetzt kann ich so einen Relationship-Typ haben. Hat. Und da ist es jetzt so, dass ich hier so eine 1:1 Beziehung habe. Nämlich, das Ganze ist so, dass eine Matrikelnummer eindeutig einem Studenten zugeordnet ist oder ein Student hat immer genau eine Matrikelnummer. Also hier, das wäre so eine 1:1, also hier ein E1 hat höchstens 1 aus E2. Jetzt habe ich hier höchstens. Ich habe hier nicht genau 1. Ich kann die Situation haben, dass ich beispielsweise einen Gaststudent habe, der hier als Erasmus-Student da ist oder hier vielleicht nur für einen Monat. Das ist ein Student hier, aber der hat keine Matrikelnummer. Und also hier mit dem Höchstens, es gibt diese Max, Minimum und Maximum Notation, die ja so etwas bisschen modifiziert von dem ist, kommt in der Übung auch dran, dann könnte ich genau reinschreiben 1. Dann könnte ich sagen, jeder Student hat genau eine Matrikelnummer und zu jeder Matrikelnummer gibt es genau einen Studenten. Dann hier kann ich sowas wie 1:n haben. 1:n, nehmen wir das mal her, das wäre also hier. Ich kann hier sowas haben wie Kunde. Dann habe ich hier Buch, dann habe ich hier Entleid. Und dann habe ich hier, das ist mein Beziehungstyp. Und jetzt kann ich hier diese 1:n Beziehung haben. Ein Kunde kann n Bücher ausleihen, ein Buch kann nur von einem Kunden ausgeliehen werden. Das heißt, ich starte immer mit 1. Das heißt, ein Buch kann von einem Kunden ausgeliehen werden. Ein Kunde kann n Bücher ausleihen. N:1, das ist einfach nur das Umgedrehte. Wenn ich das Ganze aus der Seite der Bücher sehe, dann habe ich natürlich eine N:1 Beziehung. Und das Letzte in dem Zusammenhang mit den Kardinalitäten ist so N:M. Das heißt also hier, einem E1 können mehrere aus E2 zugeordnet sein oder einem aus E2 können mehrere aus E1 zugeordnet werden. Da kann man jetzt hier wieder so ein Beispiel haben. Ich habe hier Student oder Studierender. Also hier, das ist alles männlich und weiblich hier, Student. Aber es ist kürzer zum Schreiben. Skript. Und jetzt habe ich hier so den Beziehungstyp greift zu. Und jetzt könnte natürlich hier sagen, ich habe hier N:M. Man kann hier sagen, ein Studierender greift auf mehrere Skripten zu. Ein Skript wird von mehreren Studierenden verwendet. Also hier dieses N:M. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt auch hier mit diesen Kardinalitäten, weil wir werden das zum späteren Zeitpunkt sehen, wie bilde ich das physisch dann auf meine Datenbank ab. Und diese Kardinalitäten, die haben ein etwas unterschiedliches Verhalten, nämlich was alles eine Tabelle wird und was keine Tabelle wird, sondern was unter Umständen nur ein Attribut wird. Aber man sieht hier schon, die Zielsetzung ist hier, Beziehungen zwischen Entities zu modellieren, und zwar zunächst auf der Ebene von Entity-Typen. Und hier habe ich das Ganze auf der Ebene jetzt nur mit binären Beziehungen. Ein Entity-Typ ist in Beziehung mit einem weiteren Entity-Typ. Ein Punkt, was man vielleicht hier auch noch erwähnen kann, weil ich das jetzt hier nochmal sehe. Hier haben wir gesagt, haben wir Attribute bei den Entity-Typen. Bei den Relationship-Typen, da kann ich auch Attribute haben. Und ein Beispiel für so ein Attribut wäre hier das Entleihdatum. Wann hat der Kunde das Buch entliehen? Und das bedeutet also hier, diese Attribute haben nicht nur jetzt diese Sachen wie Bücher, Kunde oder Bankkonto, sondern die Attribute können auch den entsprechenden Beziehungen zwischen Instanzen, Beziehungen zwischen Entitäten zugeordnet werden. Nämlich im Beispiel hier Entleihdatum. Hier habe ich jetzt binäre Beziehungen, also zweistellige. Ich kann das Ganze auch auf n-stellige Beziehungen ausdehnen. Und ich würde das jetzt nur so an einem Beispiel von einer dreistelligen Beziehung zeigen, nämlich die Situation, auf der einen Seite habe ich Studierende, ich habe Vorlesungen, ich habe Dozenten. Und jetzt will ich so die Beziehung ausdrücken, prüfen. Früher war es ja so, ich weiß nicht, gut, Sie kennen es ja jetzt nicht mehr mit dem Diplomstudiengang. Da gab es ja immer Blockprüfungen. Das heißt, Sie waren typischerweise als Studierende, würden Sie nicht nur zu einer Lehrveranstaltung geprüft, sondern in einer mündlichen Blockprüfung zu mehreren Lehrveranstaltungen. Und nicht so, wie das jetzt den Bachelor Master ist, wo sie zu jeder Lehrveranstaltung so eine Credit-Klausur am Schluss haben. Und wo im Endeffekt ja immer dann nur so eine Einzelbeziehung ist, sondern bei diesen Blockprüfungen war es immer so, sie mussten als Studierende angeben in einem Bereich, sie wollen also hier zu der Vorlesung 1, 2, 3, 4 geprüft werden und dann werden sie halt von so einem Dozenten geprüft. Und man kann sich das Ganze hier also so vorstellen, mehrere Studierende können über den Stoff von mehreren Vorlesungen von einem Prof geprüft werden. Mehrere, also hier Studierende, mehrere Lehrveranstaltungen und werden also hier von einem geprüft. Und das schreibt man dann hier so hin. Ich habe hier mehrere Studierende, mehrere Vorlesungen, bildet es dann ab auf diese eine Person, die dann die Prüfung durchführt. Und das wäre also hier so eine Modellierung von einer dreistelligen Relationship-Typ. Und das kann ich natürlich jetzt halt auch mit Namen füllen. Nämlich hier, ich kann hier eine Person eintragen, kann hier die verschiedenen Lehrveranstaltungen eintragen, trage hier den Dozenten ein. Dann habe ich eine zweite Person, da trage ich die entsprechenden Eintragungen für die Vorlesungen ein. Dann habe ich wieder eine Person, die das prüft. Also das Ganze heißt nicht, dass das immer nur derselbe Dozent ist, sondern es können sehr wohl dann unterschiedliche Dozenten sein. Es ist nicht so, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich hier L habe. Ich kenne es von Blockprüfungen, beispielsweise in Karlsruhe von Informatik. Da war es so, dass dann hier typischerweise mehrere Studenten drin saßen. Da saßen eine Prüfung über mehrere Vorlesungen. Und dann gab es natürlich, saßen auch mehrere Dozenten drin, die dann die Prüfungen durchgeführt haben. Und die dann konkret hier gesagt haben, der eine hat zu dem gefragt, der andere hat zu dem gefragt, die saßen aber alle in derselben Prüfung drin. Aber der Punkt ist natürlich schon so, wenn Sie so endstellige Beziehungs-Relationship-Typen haben, dass das Ganze sehr kompliziert, sehr undurchschaubar und sehr fehleranfällig ist. Zielsetzung ist typischerweise, das Ganze auf höchstens dreistellige oder binäre Relationship zu reduzieren. Nein, Sie können schon in einem ER-Modell haben Sie natürlich sehr viele Relationship-Typen drin. Also Sie haben nicht nur eine drin, sondern eine ganze Menge. Und Sie könnten natürlich hier sagen, Sie könnten hier auch solche Sachen mit drin haben, dass Sie sagen, Sie haben Mitarbeiter. Und Sie könnten hier so eine Beziehung haben, Chef von. Und dann haben Sie natürlich so einen Relationship-Typ, dass Sie sagen hier, Sie haben eine 1-zu-N-Verbindung, nämlich hier, der ist der Chef von mehreren Mitarbeitern, aber ein Mitarbeiter hat immer nur einen Chef. Und so bauen Sie sich hier die gesamte Datenbank hier auf. Und auf die Weise. Und das ist auch etwas, was dann konkret da in den Übungen gemacht wird, dass ich immer nicht nur so eine Beziehung habe, sondern sie bauen sich so ein ganzes Gebilde auf von einer Datenbank, wie das Ganze dann ausschaut. Und würden dann auch kompliziertere Sachen machen. Was ich damit sagen will, bei diesen Endstelligen, die wären natürlich sehr leicht undurchschaubar. Und deshalb hat man die Tendenz, man konzentriert sich so auf binäre, weil das ist etwas, was man sehr leicht als Datenbanknutzer oder auch als Datenbankadministrator verstehen kann. Je komplexer Sie die Beziehungen bauen, desto leichter ist die Gefahr da, Fehler zu machen. Hier Modellierung findet also auf der Ebene Entity-Typen und Relationship-Typen und Attribute statt. Es gibt aber noch eine Stufe, die ich hier auch ansprechen möchte und die auch oft verwendet wird, nämlich diese Generalisierung. Und Generalisierung ist auch etwas, was Sie beispielsweise in der objektorientierten Umgebung verwenden, bei der Programmierung. Und das ist auch etwas, was normalerweise auch jeder Mensch kennt, das Ganze auch Intus. Und zwar ist so, dass Sie hier etwas relativ Allgemeines haben. Und hier sind Sie spezieller. Das heißt also hier, ich habe was Allgemeines, Uni-Mitglied. Aber jetzt gibt es eine Spezialisierung, nämlich Studierende. Studierende sind spezielle Uni-Mitglieder. Es gibt Angestellte, sind auch spezielle Uni-Mitglieder. Dann kann ich natürlich hier nochmal eine Spezialisierung machen. Also hier spezieller. Dann habe ich hier Assistenten. Dann habe ich hier Professoren. Das heißt, ich kann hier so eine Art Hierarchiebaum mir definieren und habe damit sowas. Ein Professor ist ein Angestellter. Ein Angestellter ist ein Unimitglied. Das heißt, ich kann das immer so in Richtung von den Pfeilen lesen mit dem ist a, ist ein. Also hier, das ist einfach sowas wie ist ein. Also ich lese das nicht hier, ein Uni-Mitglied ist ein Angestellter, sondern ich muss immer schauen, wo der Pfeil hingeht. Und dann lese ich das in die Pfeilrichtung. Und wichtig ist jetzt hier sowas, Name. Da kann ich sagen, gemeinsam. Also hier gemeinsam für alle Untertypen. Dieses Attribut, das ist hier ein Attribut, nämlich dieses Attribut Name. Jeder Studierende hat einen Name. Jeder Angestellten hat einen Name. Das heißt also hier dieses Attribut und jeder Assistent hat einen Namen. Also hier dieses Attribut Name, das wird hier komplett nach unten durchgereicht. Dagegen hier diese Matrikelnummer, speziell für Untertyp. Diese Matrikelnummer hat nicht jedes Uni-Mitglied, sondern das haben nur Studierende. Dagegen hier Angestellte haben Personalnummer. Und man sieht hier auch beispielsweise der Schlüssel, der ja hier mit diesem Unterstreichen markiert ist. Da habe ich hier einen anderen Schlüssel als wie hier. Dagegen hier ist so, dass dieser Schlüssel Personalnummer, der wird nach unten weitergereicht an die Assistenten und Professoren. Das heißt also hier, dieses Attribut Personalnummer ist auch der Schlüssel für alle Assistenten, ist der Schlüssel für alle Professoren. Dagegen hier auf der Ebene habe ich keinen Schlüssel, weil Matrikelnummer hier verwendet wird, Personalnummer hier verwendet wird. Und auf der einen Seite habe ich hier, und man kann hier davon sprechen, ich habe hier sowas wie Vererbung in die Richtung, Attribute werden nach unten vererbt und nicht nach oben, sondern hier immer von dem Allgemeinen zu dem Spezielleren. Und man spricht hier also von Generalisierung. Und wenn ich das Ganze von unten sehe, wenn ich das Ganze von oben anschauen würde, könnte man auch sagen von Spezialisierung. Also hier Spezialisierung ist einfach das Pendant zu Generalisierung. Und das ist auch etwas, was man bei der Modellierung in Datenbanken auch verwendet. Ich habe einmal hier diese Entity-Typen, Relationship-Typen und dann verwende ich auch, habe ja die Möglichkeit, mit Generalisierung zu arbeiten, um so ein Datenbankschema zu erstellen. Das sind Punkte, die in der Übung dann nochmal konkreter behandelt werden. Dann habe ich relationale Datenbanksysteme. Das ist etwas, wo ich gesagt habe, der größte Teil und das sind sicherlich mehr als 80% der Datenbanken, die man heutzutage so am Markt findet, sind relationale Datenbanken. Ob das jetzt hat Microsoft Access ist, ob das MySQL ist, sind alles relationale Datenbanken. Und wichtig geht es jetzt darum, ich muss mein logisches ER-Modell auf eine Datenbank abbilden, das heißt auf ein physikalisches Modell, wie nämlich meine Daten gespeichert werden. Und was man hierzu verwendet, das ist hier dieses relationale Datenbankmodell, das also eine Reihe von Datenbanken verwenden. Was versteht man jetzt unter diesem relationalen Modell? Und zwar, das legt man die Struktur von meinen gespeicherten Daten fest. Und zwar mit Hilfe von Relationen. Und jetzt kann man natürlich hier sagen, das darf man hier nicht verwechseln mit Relationships. Relation und Relationship ist was anderes. Relationship definiert mir Beziehungen zwischen Entitäten. Und Relationship-Typen sind Klassen von Beziehungen. Relationen definieren mir die Struktur, nämlich dieses Schema von meinen Daten in der Datenbank. Und Relation, das kommt hier aus der Mathematik. Und zwar ist es so, dass wir gesagt haben, wir haben Attribute. Beispielsweise Attribute beim Telefonbuch. Ich habe hier den Namen, die Adresse, Telefonnummer. Und jetzt habe ich hier dieses Sternchen, das entspricht dem kartesischen Produkt. Und meine Relation ist einfach eine Teilmenge aus meinem kartesischen Produkt. Also hier Teilmenge. Weil ich ja sage, Wertebereich beispielsweise würde bedeuten, alle Zahlen, die möglich sind. Wertebereich führt Adresse, alle möglichen Strings. Name, alle möglichen Namen, das sind ja die Wertebereiche. Jetzt ist aber so, in meinem Telefonbuch habe ich ja immer nur eine Teilmenge. Ich habe nicht alle potenziell möglichen Namen. Ich habe nicht alle potenziell möglichen Telefonnummern, sondern immer nur eine Teilmenge davon. Und das ist jetzt hier genauso, wenn man sagt, mein Telefonbuch ist einfach hier eine Teilmenge. Und nämlich Text, Zahl, das sind meine Wertebereiche. Und jetzt, wenn ich das als Schema darstelle, dann entspricht diese eckigen Klammern, das ist der Aufbau, also hier Aufbau einer Entität. Sehen Sie hier, da habe ich die eckigen Klammern. Nämlich, mein Telefonbuch besteht also aus diesen drei Attributen, Name, Adresse und Telefonnummer. und Telefonnummer ist hier mein Schlüssel. Also hier gehe ich davon aus, dass die Telefonnummer nicht mehrfach vergeben ist. Jetzt habe ich hier diese geschwungenen Klammern und das entspricht dass ich hier Mengen von Entitäten habe. Also hier Mengen, also hier einer Mengen von Entitäten. Das heißt also hier, ich habe nicht nur eine Entität mit Telefonnummer, Name, Adresse, sondern eine ganze Menge davon. Und also hier, das wäre so ein Schema, wie man das Ganze darstellt. Wie würde das ausschauen von der Ausgangspunkt? Das wäre dann sowas gewesen, dass ich sage, hier Telefonbuch in meiner Zeichnung, das ist mir jetzt zu kurz geraten, dann hätte ich also hier sowas wie die Attribut Name, das Attribut Adresse und dann hier die Telefonnummer. Da unten kann man schlecht schreiben. Also das wäre hier, was ich ursprünglich als ER-Modell hatte, das ist jetzt die Abbildung auf das Schema. Das heißt, also man sieht hier, das ist mehr oder weniger so 1:1 Abbildung. Also da ist nicht viel an Konvertieren und Berechnen drin. Kunde, wie schaut das hier aus? Hier, ich habe wieder hier den Aufbau einer Entität. Das heißt genau dem hier. Und jetzt könnte natürlich hier die Menge, die könnte ich hier, das ist meine geschweifte Klammer drüber. Und also hier Kundennummer, dann Vorname, Nachname und Ort, wo er wohnt. Also hier, bin ich bei Gelb gelandet. Gut, also hier Kundennummer wäre wieder mein Primärschlüssel. Und die Darstellung jetzt hat von Relationship-Typen mache ich auf ganz ähnliche Weise. Nämlich, ich nehme auch das Schema her, nämlich das wird definiert durch Kundennummer, durch Inventarnummer und dann das Entleihdatum. Weil es reicht nicht die Kundennummer, weil ich will ja wissen, welches Buch er entliehen hat. Also wir hatten ja hier so die Kunde, dann hier Buch und dann hier dieses Entleid, da habe ich ja hier genau diese Beziehung dazwischen drin, zwischen den beiden, Kunde und Buch. Da brauche ich also hier von der Seite die Kundennummer, von der Seite die Buchnummer, das heißt die Inventarnummer und dann noch das Entleihdatum. Und das wäre also hier die Darstellung von dem Schema dem Relationship-Typ entleiht. Und jetzt geht's so der nächste Schritt, nämlich die Tabellendarstellung. Und zwar, da gehe ich jetzt hier und sehe mir alle Relationen an. Aus jeder Relation wird eine Tabelle. Und hier, wenn ich also so das Beispiel hier hernehme, Tabelle Kunde, dann habe ich hier also das Attribut 1, das war ja diese Kundennummer, dann habe ich hier den Namen und so weiter. Und jetzt habe ich natürlich so die Entität 1, das wäre also die Kundennummer 1, das wäre also der Name Maya und so weiter. Man sieht also hier schon, dass wir eine Entität. Ich habe hier die Entität 2. Der hat die Kundennummer 2 und das ist hier der Schmidt oder Schmied. Das wäre die Entität 2. Was gespeichert wird, das ist genau der Teil hier. Das hier natürlich nicht. Aber die ID, dass das die Tabelle Kunde ist, wird gespeichert und das hier sind die entsprechenden Daten. Das sind hier da oben die Attributnamen. Das hier da unten, das hier sind Attributwert. Das ist ein Attributwert. Und man sieht also hier schon, wenn Sie das Ganze hier anschauen, gehen wir also hier die Relationen, jede Relation typischerweise ist so, wird in einer Menge von Tabellen gespeichert. Schauen wir wieder, dass wir zurückkommen. Und für jeden Entity-Typ verwende ich eine Tabelle. Typischerweise auch für jeden Relationship habe ich auch wieder eine Tabelle. Es gibt Ausnahmen, aber da kommen wir später nochmal zurück. Dann habe ich, jede Tabelle hat einen Namen, hat Spalten, das sind die Attribute, und Zeilen, das sind die einzelnen Einträge. Dann jede Zeile, das hat er mir jetzt gelöscht, jede Zeile entspricht einem Kunden und die Spalten repräsentieren die Attribute. Also hier eine Zeile ist ein zusammengehöriger Datensatz, das heißt, entspricht in unserem Beispiel ein Kunde. Dann jede Tabelle hat einen Primärschlüssel. Das ist hier eine spezielle Spalte oder eine Kombination von Spalten. Also hier eine Spalte oder Kombination von Spalten. Die Ordnung der Zeilen ist irrelevant. Es gibt keine Ordnung in den Tabellen. Die Ordnung wird beim Zugriff erledigt. Sie müssen also nicht sagen, ach, die Kundennummer, jetzt habe ich eine niedrigere Kundennummer, den muss ich also in der Tabelle davor eintragen. Brauchen Sie nicht, sondern Sie können das einfach der Reihe nach eintragen, wie es Ihnen passt. Hier die Ordnung der Zeilen ist irrelevant, die Ordnung der Spalten ist irrelevant, weil Sie auf die Spalten immer über die Namen zugreifen. Spielt keine Rolle, ob die Kundennummer der Schlüssel vorne ist oder hinten ist. Ist uninteressant. Sie greifen zu und sagen, ich will die Kundennummer haben. Und ich kann natürlich hier auch Beziehungen zwischen zwei Tabellen herstellen. Und das würde ich jetzt an dem Beispiel nochmal kurz zeigen. Und vielleicht noch eins vorneweg. Für den Nutzer, für den normalen Anwender, sind die Datenwerte interessant, die hier drin stehen. Und klar, er braucht natürlich die Namen, um beispielsweise auf die Attribute zu greifen. Und als Letztes schauen wir uns noch so ein Beispiel an. Der Ausgangspunkt war ja jetzt hier unser einfaches ER-Modell. Wir machen aus dem hier eine Tabelle. Wir machen aus dem Buch Entity-Typ eine Tabelle und wir machen aus dem hier eine Tabelle, aus dem Entleit. Jetzt habe ich hier das Schema von Kunde. Das ist genau das, was wir vorher hatten, nämlich Kundennummer Vorname, Nachname, Postleitzahl, Ort, Straße. Das wird hier meine Tabelle. Also hier, das ist mein Schema. Ich bilde zunächst das hier auf das Schema ab. Und dann nehme ich dieses Schema und bilde es auf eine Tabelle ab. Und das wäre also hier Spalte Kundennummer, Spalte Vorname, Nachname und so weiter. Dann mache ich so den nächsten Schritt. Für Buch mache ich genau dasselbe. Ich mache also hier auch wieder mein Schema. Das wäre also hier dieses Inventarnummer. Das wäre also hier ja eine Zahl und so weiter, Titel, und da habe ich ja wieder mehrere Bücher, das heißt, ich mache das Ganze hier wieder und ich bilde das wieder hier auf diese Tabelle ab, Inventarnummer, Titel, Verlag, Preis und Erscheinungsdatum. Und das Letzte ist jetzt so, ich modelliere das hier. Und da geht es jetzt darum, dass man also hier beispielsweise natürlich sagt, ich habe hier die Kundennummer. Das ist ein Verweis auf die Tabelle Kunde. Inventarnummer, das ist ein Verweis auf die Tabelle Buch und dann konkret das Entleihdatum. Und wenn man hier nochmal dann nach oben geht als Letztes, sieht man ja das hier, da ist eine Beziehung zwischen dem und zwischen dem ist eine Beziehung. Und jetzt kann man natürlich hier konkret sagen, das hier bezeichnet man als Fremdschlüssel und das Kundennummer bezeichnet man als Fremdschlüssel. Und es repräsentiert einen Verweis auf Eintrag in Tabelle Buch. Das repräsentiert einen Verweis auf einen Eintrag in der Tabelle Kunde. Und die beiden, wenn hier ein Eintrag bei Entleih drin ist, müssen die hier gesetzt sein. Und die Kundennummer und Inventarnummer dürfen Sie nicht frei wählen, sondern die Kundennummer, die muss hier existieren. Die Inventarnummer, die muss hier existieren. Und das ist genauso die Randbedingung für Fremdschlüssel. Beide Kombinationen zusammen sind der Primärschlüssel für einen Entleihvorgang. Also ein Entleihvorgang wird eindeutig identifiziert durch Kundennummer, Inventarnummer. Und damit würde ich das Ganze hier schließen. Dann würde ich Ihnen noch schöne Ostern wünschen. Und wir sehen uns nächsten Montag nicht, weil da ist Ostermontag, sondern erst in 14 Tagen wieder. Dann einen schöne Feiertage. Auf Wiedersehen.